ihr holden Schwäne. Ah, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Da oben. Das ist er. Da steht er. Geht er. Irrt umher. Hinterm Fenster. Macht sich keinen Kopf, ob ihn vielleicht wer sieht. Wie er da mit den Armen zappelt. Mit den Händen fuchtelt. Seine Kreise durchs Zimmer zieht. Ob ihm wer zuguckt. Angezogen vom Magnetismus der Peinlichkeit.
Was? Da unten, das kenne ich, das lange Gestell. Dieser Stelzenschritt, endlos langer Hals, hoch in die Luft gereckte Nase. Aber ja, das ist er. Ist er wieder. Wieder und wieder.
Hölderlins Heimsuchung von Ulrich Land. Regie Jörg Schlüter.
Was will der lange Kerl in aller Herrgottsfrüh am Stocherkahn auf dem Neckar, direkt vis-à-vis von meinem Turm?
Wie er darunter starrt. Als könnte er nur in diese eine einzige Richtung blicken.
Der Hampelmann hat tatsächlich Platz genommen. Im Kahn, ohne baden zu gehen. Chapeau. Chapeau. Kauert da. Der stiert zu meinem Turm rüber. Zu mir. Kann der mich sehen, wie ich hier am Fenster... Ein Blick nach vorn. Den Rücken zum Ufer, wartet, dass der Fischer endlich einsteigt, seinen Dienst aufnimmt. Fährmann, hol über, dass er ihn raus auf den Fluss stochert. Aber es ist nicht der Fischer, was da kommt, es ist der Untergang. Der Lange weiß es bloß noch nicht, ahnt nicht, dass der harmlose Neckar zum Styx werden soll. Was da kommt, hat keine Stocherstange in den Händen, sondern wie das Ding glitzert in der Morgensonne. Das jetzt schon gar nicht mehr glänzt, schon bis zum Schaft im Rücken der blanke Dolch. Der Giraffenhals wird noch länger. Jetzt verliert der Hals den Halt. Der Kopf schlingert, sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Ich kapier zwar nicht, was ich da gerade mitbekommen habe. Überhaupt gar nicht. Warte. Jetzt zieht der Schnitter das Messer wieder raus. Ein abschätziger Blick auf die Blutschlieren schmeißt es achtlos ins Ufergebüsch. Beiß mir auf die Lippen, um nicht loszuschreien. Das ist auf jeden Fall ist was für den Vater. Wenn einer sowas zu ermitteln hat, dann er. Obwohl, der hat heute ganz was anders und zwar reichlich zu tun. Hat er doch am Frühstückstisch verkündet und sofort mit dem Zeigefinger die Lippen verschlossen und versiegelt.
Wie? Noch ein Toter? Bruder, ihr geht mir langsam auf die Nerven.
Nur die Ruhe. Ich habe einen von meinen Leuten abgestellt und da zum Ufer runtergeschickt, weil ihr müsst jetzt erstmal zur Druckerei Bell holen. Und zwar unbedingt, und zwar jetzt.
Burger, ihr seid Gendarm. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Und ihr habt die Ehre, mir unterstützend zur Seite zu stehen. Unterstützend, nicht vorbrechend. Sakrament! Hey, Donna Doria! Das Fräulein Tochter. Wo kommst denn du um die Zeit her, Helena? Als ob ich nicht andere Sorgen hätte.
Klar, dass er ungehalten ist, wenn ihn wer stört. Die Arbeit ist dem Vater nun mal heilig. Richter Heckle, Inquirent in Diensten der Tübinger Gerichtsbarkeit.
Also, Burger, wo ist denn nun der Verdächtige? Wo ein Mord, da muss es schließlich auch einen Mörder geben. Also, nehmt die Beine unter die Arme und bringt ihn her. Und ich werde die Mühe nicht scheuen, ihn zu vernehmen.
Ja, schon, Herr Richter, aber...
Unterbrich er mich nicht! Ich bin gerade dabei, eine ausgeklügelte Ermittlungsstrategie zu entwickeln.
Hier, seht, ein Nastuch mit pechschwarzen Flecken.
Ein Rotztuch, Burger, nicht mehr. Lasst mich in Ruhe mit solchen Belanglosigkeiten. Ich war gerade kurz davor, eine wesentliche Entscheidung zu treffen. Solltet ihr die Ermittlungstätigkeit hier weiter stören, dass wir uns da ganz klar verstehen, könnte ich mich gezwungen sehen, euch der Assistenztätigkeit wieder zu
entheben. Das Taschentuch hier muss der Übeltäter neben Bells Werkstatttür fallen gelassen haben, als er sich vom Ort seiner meuchelmörderischen Untat entfernte. Und hier, das sind keine Rotzflecken, Herr Richter. Der hat das Tuch zweckentfremdet, wollte irgendwas abwischen. Was Schwarzes nämlich. Weiß der liebe Himmel was...
Bruder, vorsehen. Sakrament, das ist nicht bloß ein Nastuch. Ihr könnt das doch nicht einfach so auseinanderzupfen. Das ist ein Beweisstück. Helena, wo läufst du denn jetzt schon wieder hin?
Wohlgeborene, in besonders hoch zu verehrende Mutter, dass ich sie so wenig unterhalten kann, rühret daher, dass mich auszudrücken mir so wenig gegönnt gewesen ist im Leben. Ich muss schon wieder schließen. Ihr ihnen ergebener Sohn Hölderlin.
Moment mal. Auch ein Dichter hat eine Mutter und dass seine Mutter sich fragt, mal ehrlich, frag ich mich auch, was macht so einer den lieben langen Tag? Hat er eine Vorstellung, eine vage Vorstellung wenigstens, wie der Tag endet, der gerade anfängt? Was also macht er? Kann doch nicht den ganzen Tag auf dem Daumen sitzen, in den Himmel hinterm Fenster blinzeln und warten, dass ihn ein Wolkentier anspringt. Und schon steht der nächste Vers auf dem Papier. Oder? Oder kann er das?
Wie weit ist das denn noch?
Natürlich, mein Vater weiß, dass es zu den Pflichten seines hohen Amtes gehört, sich zum Tatort zu verfügen.
Tut mir leid, aber ich kann euch die Mühsal nicht ersparen. Die Leute geben keine Ruhe mehr. Man verlangt nach dem stärksten Arm des Gesetzes, den Tübingen zu bieten hat. Man verlangt nach Ihnen, Herr Richter. Ist doch schon jetzt Tage her, dass Bells Nachbarn es bemerkt haben. Und der Geruch, wie der durch die Ritzen der Druckereifenster kriecht, wird immer penetranter. Die ganzen Fliegen.
Vielleicht sollten wir den Medikus hinschicken.
Das wird dem aufgebrachten Pöbel nicht reichen.
Eine vor- und zurückwogende Traube von Leuten. Ellbogengerumse, Arme fuchteln, Schulter drücken. Jeder versucht, sich nach vorne durchzumanövrieren, um einen Blick durchs Bellsche Werkstattfensterchen zu ergattern. Ich weiß auch nicht. Kann auch nichts erkennen.
Auseinander! Richter Heckle ist da!
Wird aber auch langsam Zeit.
Gibt's einen Schlosser hier?
Klar.
Marius.
Öffnen!
Süßer, was machst du hier?
Oh, Hoffnung, holde, gütig, geschäftige, die du gerne dienend, edle, zwischen Sterblichen waltest und Himmelsmächten. Wo bist du? Wenig lebt ich, doch atmet kalt mein Abend schon.
Und, Zimmer, ha? Wer ist denn nun die arme Seele?
Das wird euch nicht gut bekommen, Herr Hölderlin.
Raus damit, ihr müsst mich nicht schonen.
Die Doktoren sagen gerade im Gegenteil. Aufregung ist überhaupt nicht gut in eurem Zustand. Geistige Verrückung, da ist unbedingte Ruhe angezeigt, hat der Professor gesagt.
Papalapap, papalapap, Zimmer, wer ist es denn, den man so brutal ins Jenseits befördert?
Drucker Bell.
Ist das... Das ist euer heiliger Ernst? Der Drucker? Zimmer, sag, dass das nicht wahr ist.
Nein. Also, ich meine, doch.
Darum irr ich umher. Und wohl wie die Schatten, so muss ich leben. Und sinnlos dünkt lange das Übrige mir.
Zustand der Leiche, penetrante Geruchsentwicklung, Madenbefall der Augäpfel. Der Tod ist vor allemal 50, 60 Stunden eingetreten.
Oh Gott, guter Gott. Jetzt also doch einen Blick erhascht auf die Leiche, die sich da in der verkrusteten Blutlache krümmt. Der gute Druckermeister Bell, Gott hab ihn selig. Seit man den auch gemeuchelt hat, knurrt der Vater die ganze Zeit: Kein gutes Jahr, Anno Domini 1807, kein gutes Jahr. In unserem traulich beschaulichen Tübingen.
Also, 60 Stunden, dann hat's den hat's am Dienstag erwischt.
Keine voreiligen Schlüsse aus unberufenem, unbefugtem Munde, wenn ich bitten darf. Die Rekonstruktion des Tathergangs obliegt allein
eurer richterlichen Hoheit, selbstverständlich. Aber alle Anzeichen sprechen dafür, dass er am Dienstag...
Sakrament, ihr macht einen gar närrisch mit eurem Dienstag.
Eine pechschwarze Pfütze. Das Blut des Satans.
Was zum Donnerschlag hast du hier verloren? Du solltest uns die Tür aufmachen und damit genug... Und du, Helena, du bist ja Satan noch eins, überall, wo du nicht zu sein hast. Wie bist du hier reingekommen?
Verzeiht, Vater, aber...
Verlass sofort den Tatort! Und du, Schlosserkerl, bleibst! Ein, zwei, wie heißt du?
Marius, Richter Heckle. Ich bin der Marius.
Bleibst und hältst den Mund!
Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Und plötzlich schweigt er. Wenn er schweigt, schreibt er dann? Schweigen und Schreiben liegen dicht beieinander, oder? Das also macht so einer einen lieben langen Tag lang. Auf Wörtern, Sätzen, Reimen rumkauen. Was denkt einer sich dann aus? Denkt einer dann Sachen, die er noch nie gedacht hat? Die er vielleicht überhaupt gar nicht denken will? Blickt aus dem Fenster, aber kann ihn auch nicht beruhigen. Die Halsadern schwellen an, pulsieren. Das Weiß seines Gesichts wird tiefrot. Aber er hält sich auf dem Bein. Hält sich, indem er wieder vorwärts stolpert. Hält sich bloß deshalb, weil er einen Fuß vor den anderen setzen kann. Deshalb also diese irren Kreise durch sein Zimmer. Strauchelnd, aber
im Wind
schon nicht ohne diese Hölderlin.
Klirren die Fahnen.
Man denkt, ist bloß ein Dichter, verweichlicht, weibisch, wahnsinnig. Aber in seinem Trotzdem ist er stark, knochenhart.
Immer noch da, keine Einbildung. Das Blut des Satans. Auf der Arbeitsplatte, man sieht noch den Abdruck der Hand vom Teufel in der schwarzen Soße. Bücher sind Teufelszeug und Drucker, Verleger, Dichter, alles Luzifers Gehilfen, hat Großmutter immer gesagt und ich, Idiot, hab ihr immer widersprochen.
Das ist schlichte Druckerschwärze, du nichtsnutziges Hasenherz. Mach dich von hinnen. Das hier ist was für Männer mit klaren... Aha. Eine Anfrage des Verlegers Murr, ob Bell noch Kapazitäten für einen weiteren Auftrag...
Aber pardon, das gibt doch kein Mordmotiv her. Wieso sollte Verleger Murr seinem Drucker nach dem Leben trachten?
Wo er ihm gerade erst einen Auftrag...
Hier arbeitet das Gesetz! Da steht es einem vorlauten Kerl nicht zu, die Wahrheitsfindung aufzuhalten.
Es sind jetzt schon zwei, Isaac.
Zwei? Ja. Der Druckermeister, gut, das habe ich gehört, aber der zweite?
Von hier, von genau hier aus habe ich's beobachten können, beobachten müssen, wie man diesem langen Elend den Garaus macht. Hinterrücks. Leidende Menschen von Klippe zu Klippe, geworfenes, schwindendes Fallen.
Fritz, Hölder, alter Junge.
Menschen von Klippe zu Klippe, geworfenes, schwindendes Fallen, die Leidenden wasserjahrlang ins Ungewisse hinab, blindlings Menschen, Arme, Hände, Glieder, ein Schlachtfeld. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab.
Hat tatsächlich immer noch kein Haar nach dem verblichenen Stocherkahn-Fahrgast gekräht?
Hölderlin hat Besuch. Kommt gar nicht so selten vor. Meist neugierige Studenten. Jetzt aber einer mit so einem komischen Namen. Isaac von Sinclair. Soll ein Freund von Hölderlin sein. Freund aus alten Tagen. Und der pirscht sich also an Gendarm Burger ran.
Ist euch die Identität des Mordopfers denn inzwischen bekannt?
Aber ja, schon lange.
Und warum sagt ihr es nicht?
Weil die württembergische Gendarmerie nicht jedem hergelaufenen Fremdling, der meint, sich als Busenfreund eines verwirrten Dichters aufspielen zu müssen, den jeweils neuesten Ermittlungsstand offenbart.
Sehe ich das richtig? Steht da auf dem Regalbrett abgeschlossen und auf dem Ordnerrücken Mordsache Stocherkahn? Kann es also sein, dass ihr den Fall als abgeschlossen betrachtet?
Nicht ich, natürlich nicht. Der untersuchende Richter.
Nun, wenn der Kasus also zu den Akten gelegt ist, dann sei mir das untertänigste Ansinnen erlaubt, um die Herausgabe der mitgeführten Besitztümer des unglücklich Verstorbenen anzuhalten.
Auf keinen Fall.
Damit ich die Sachen den Hinterbliebenen...
Blitzschnell. Wie Krähenkrallen schließen sich die Finger des Gendarms.
13 Späne, Pfeife, nebst Tabakkrümeln, ein abgegriffener Briefstift, ein paar Fetzen Papier, unbeschriebenes Papier.
Und keinen Zu auf der Tasche?
Keinen Zu, nein. Doch, also, aber, also, in Absprache mit Richter Heckle wurde das Geld...
Keine allzu knappe Summe, richtig?
Naja, nun, der Mann war schließlich Bankier.
Bankier?
Also das Geld, das muss im Polizeigewahrsam bleiben.
Das Geld, guter Mann, interessiert mich nicht im geringsten. Weiß ich doch, dass ihr eine große Familie zu versorgen und viele Mäuler zu stopfen habt. Ihr habt mir sehr geholfen, Burger.
Oh, Entschuldigung, Fräulein Heckle. Hab Sie gar nicht bemerkt. Wo geht's denn hin?
Liebe trümmert Felsen nieder, zaubert Paradiese hin.
So schön. Deine Verse, die funkeln wie der Morgenstern.
In der Liebe, volle Lust zerflossen, höhnt das Herz der zeitenträgen Lauf. Stark und rein im Innersten genossen, wiegt der Augenblick Äonen auf.
Ja, pack den Zettel bloß gut weg. Stell dir vor, der Meister findet ihn. Der denkt bestimmt, holla, da muss ich meinem Gesellen doch gleich noch einen Auftrag draufpacken. Dass ihm Hören und Sehen und Dichten vergehen.
Ich muss dir was sagen, Helena. Schon lange.
Ja?
Das sind... Also ich meine, die Gedichte, die sind nicht mir aus der Feder. Ich hätte dich so gerne an dem Glauben gelassen, aber...
Nicht.
Du weißt es.
Aber Marius, es ist schon auch großartig, dass du die ganzen Gedichte aus dem Turm rausgeschmeißt bekommst.
Tischlermeister Zimmer, dem machen wir doch die Beschläge für die Möbel und da bringt er mir ab und an.
Grüße aus reinem Elfenbein.
Fritz, ich war beim Moro. Bin ins Büro eingestiegen.
Was bist du?
Und zwischen dem ganzen Papierwust, hier. Ein Vertrag. Überlassung von 40 Gedichten zur Erstveröffentlichung. In einer Broschurausgabe. Einfache Gestaltung. Und im Gegenzug garantiert niedriger Verkaufspreis. Geringe Startauflage mit der Option, bei Bedarf sukzessive Nachdrucke aufzulegen. Unterzeichnet Ludwig Gustav Murr. Und kein geringerer als Friedrich Christian Hölderlin. Und gleich dahinter geheftet eine Durchschrift der Anfrage beim seligen Druckermeister Bell.
Ehrlich gesagt, ich kapiere höchstens die Hälfte von seiner Dichterei.
Das ist so eine Art Dreieck, in dem er da springt, oben in seinem Turmzimmer. Ein Dreieck aus Natur, ich und Göttern.
Welchen Göttern zum Teufel?
Und eben Liebe und Schönheit. Und Hoffnung und Freiheit, irgend sowas. Darum hoffe ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort und aufgegangen das Herz ist und von trunkener Stirn höher Besinnen entspringt mit der unsern, zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick offen der Leuchtende sein. Komm ins offene, Freund.
Wer es versteht. Trotzdem, Engels klang schön. Jeder Vers ein Wolkenflug für sich.
Und eben die also sollen die Brücke schlagen, glaube ich. Die Brücke zwischen den Eckpunkten von diesem Dreieck. Fünfeck, Sechseck.
Wie kann einer mit so einem Wirrwarr im Kopf solche Gedichte...
Siehst du das Chaos von diesem abgerissenen, zerfledderten Fischernetz da? Aha. Und mittendrin hockt der Frosch und quakt sein Lied in den Himmel.
Aber dem hat auch kein Professor Autenried eine unheilbare Hypochondrie bescheinigt.
Was für ein Ding? Woher weißt du das denn?
Hab's halt mitbekommen. Und dann die Torturenmühle, durch die die ihn im Klinikum drehen. 8 Monate Zwangsbehandlung, muss man sich mal vorstellen. Wir werden dir dein Narrenmaul schon stopfen, höre ich den Autenried über den Flur brüllen. Höchstpersönlich. Wie der Hölderlin ihn eingeliefert wird und sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt.
Torturenmühle?
Tollkirschenextrakt haben sie ihm eingeflößt. Und irgend so ein Apfelmittel mit Quecksilberzeugs oder was drin. Und Fingerhut und Opium und alles. Außerdem ganze Flatschen von Autenrieds Märtyrersalbe, wie die heißt. Auf der kahl geschorenen Kopfhaut. Das künstliche Geschwür aufkeimen und aufbrechen, dass die verquären Gedanken rausfliegen können. Aber hat alles nichts geholfen.
Er soll ja eh bloß noch ein paar Jahre haben.
Sagt Autenried. Und schiebt ihn wieder raus aus dem Klinikum.
Und Tischlermeister Zimmer, ein Riesenglück, nimmt ihn auf in seinem Turm.
Ich frage mich die ganze Zeit, weiß der Hölderlin um diese Störfeuer, die plötzlich in seinem Schädel lodern? Spürt er sie kommen? Anwachsen? Er leidet drunter, glaube ich. Weiß ich.
Und dann schmeiß ich, ohne nachzudenken, das verdammte Netz ins Wasser.
Hey, hast du gesehen?
Was?
Das da. Da hat was geglitzert. Was wie ein... Da steckt ein Messer in dem Netz.
Nein. Oh, guter Gott. Ich hab's dem Vater vermasselt.
Dem Vater?
Die suchen doch den Dolch.
Ist schon abgesoffen.
Was wir leben nennen, ist das Vorwärtsbalancieren auf einem schmalen Grat.
Fritz. Ich weiß es. Weiß... Wen du in dem Toten im Stocherkahn erkannt hast. Aber ich will, dass du es mir sagst. Fritz. Fritz.
Du weißt, wie borniert dieser stumpfe Klotz von einem Ehemann ist. Und du weißt, wie weich sie war. Suzette, eine Sonne, die Frau. Liebe meines Lebens, ohne je Erfüllung zu finden.
Das musste dir doch verdammt nochmal von vornherein klar sein, dass...
In Herzensdingen, wenn sie echt sind, ist die Vernunft machtlos.
Steinreicher Geldadel. Und du, der armselige Hofmeister, der die Ehre hat, den Sprösslingen die klassische und sittliche Bildung angedeihen zu lassen.
Das konntet ihr nicht erwarten, dass der Herr des Hauses einen Domestiken mit seiner Frau munter...
Was hättest du an Gontars Stelle gemacht? Erst recht, als ihr euch trotzdem getroffen habt. Nachdem du den Dienst längst quittiert hattest, quittieren musstest.
Flüchtiges Wiedersehen von Zeit zu Zeit, kurzes Winken am Fenster, schnelle Augenblicke durch die dicht und dichter wachsende Hecke hindurch.
Fritz, es ist zu Ende. Begreif es endlich. Röteln, Schwindsucht. Sie hat gekämpft, bis zuletzt. Und ist doch einen jämmerlichen Tod gestorben.
Aus dem Leben, aus dem Lieben gerissen. Weißt du, was ich... Ich sehe, wie das enden muss. Das habe ich Suzette in ihr Hyperion-Exemplar geschrieben. Das Steuer ist in die Woge gefallen und das Schiff wird an die Felsen geschleudert. Ich habe immer gewusst, Isaac, dass Gontars Eifersucht und Rachegelüste nie in den ganzen Jahren nicht eingeschlafen sind. Von Suzettes Tod noch bestärkt, weil er mich als die Ursache für die Krankheit, die ewige Luftnot, den elenden Tod Suzettes ausgemacht hatte. Und so hat's mich auch nicht gewundert, nicht im Entferntesten, dass Gontar hier in Tübingen aufkreuzt, dass er eifersuchtszerfressen irgendeinen Fischer dazu bringt, ihn mit dem Stocherkahn möglichst nah an meinem Turm zu bugsieren. Jeden Tag! Und jeden Tag! Du kannst dir nicht vorstellen, was für Ängste ich ausgestanden habe.
Doch. Hier. Der Brief. Der Brief, den Gontar bei sich gehabt hat. Und da... Der Absender. Verleger Murr.
Gedenke keinesfalls, verehrter Herr Gontar, eurer Aufforderung nachzukommen. Wenn ich eines hasse, dann ist es erpresst zu. So betrachte ich eure Androhung, dass ansonsten meine Frau und die Kinder, mir ganz ohne Zweifel das Liebste auf der Welt, darunter zu leiden hätten als gegenstandslos. Seien Sie meiner Ehrerbietung versichert, Ludwig Gustav Murr, Tübingen, den 7. Julius 1807.
Schreib dein eventuell neuer Verleger an Gontar. Fritz, was sagt uns das?
Das ist ein Trauerspiel.
Oh, es kann nicht wahr sein, dass das alles nicht wahr sein kann.
Nicht wahr sein darf. Dein Vater wird sich keinen Millimeter bewegen. Kann er gar nicht. Nicht in seiner Position. Nicht als Richter. Man kann ihm nicht mal einen Vorwurf machen.
Nein, Marius. So leicht geben wir nicht auf.
Wieso bringt ihr den hier mit?
Ach so, den? Ja. Der hat sich als Laufbursche nützlich gemacht.
Ich hätte da ein Schreiben für den ermittelnden Richter.
Her mit dem Schrieb. Raus hier!
Wenn ich bloß wüsste, warum der Vater so ungehalten ist.
Das Burger hat das zu
bedeuten. Wenn er auf mich sauer wäre, könnte ich ja noch verstehen.
Ist das richtig, dass...
Dass der Apotheker ganz klipp und ganz klar festgestellt hat, die Tinte ist die gleiche. Die schwarzen Flecken... Auf dem Nastuch hier, das ich neben der Druckerei gefunden habe und...
Und das schwarze Blut des Satans in Bells Druckerei...
Nimm's ihm nicht übel, Marius.
Die Flecken im Schnupftuch stammen von der genau gleichen Farbe wie die, die der Schlosser bot.
Kein Wort mehr über diesen Nichtsnutz.
Er meint's nicht so. Bestimmt nicht. Ist einfach zornig. Hat mit dir nichts zu tun. Nicht das Geringste, hörst du?
Die gleiche Farbe wie die, die wir auf der Arbeitsplatte in der Druckerei gesehen haben. Der Übeltäter, der den Drucker gemeuchelt hat, der hat also versucht, sich die Druckerfarbe mit dem Nastuch von den Fingern zu putzen. Brauchen wir, wenn wir den Delinquenten dingfest gemacht haben, bloß noch seine Hand mit dem eingetrockneten Abdruck auf Bells Arbeitsplatte zu vergleichen und schon...
Also, was steht ihr noch hier rum? Seht zu, dass ihr den Delinquenten findet.
Sehr wohl.
Herr Richter, was ich sagen wollte...
Interessiert mich nicht.
Es geht um den, den ihr sucht.
Ich suche niemanden. Suchen ist die Aufgabe dieses Herrn Gendarm hier. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben, Burger. Diese Rotznase ist Schlossergeselle. Er soll sich gefälligst raushalten aus höchstrichterlichen Ermittlungen. Sagt ihm das!
Ich weiß, wer der mit dem Nastuch ist.
Wie bitte?
Gut.
Was?
Marius, weiter?
Sakrament!
Das hier gehört einem Bauernknecht. Kaum zu glauben, dass ein schlichter Bauernbursche solche Nastücher besitzt, nicht wahr? Womöglich hat ihm die seine Großmutter genäht, Spitzenstreifen eingezogen, Monogramm reingesteckt.
Der Satan in Gestalt eines Bauernknechts mit noblen, indes schwarz gefleckten Nastüchern.
Mit den Initialen KK, König und Kaiser oder Knut Köhler. Hochwohlgeboren, ehrwürdiger Herr Richter, darf ich mich anheischig machen, Knut Köhler, den Bauernknecht, herbeizuzitieren?
Wo ist mein Lohn?
Was ist das jetzt für ein Schauspiel? Was hast du da wieder angestellt?
Nichts. Er hat bloß das vereinbarte Losungswort zu früh vom Stapel gelassen. Dummerweise.
Ich hab die verdammte Brennnesselbande in sämtlichen Mauerritzen eures verdammten Hinterhofs hier...
Ihr habt nichts, aber auch gar nichts im Hof des Hohen Gerichts verloren, solange ihr nicht herbeordert werdet.
Aber das bin ich doch.
Wie?
Man hat mich vom Feld geholt. Ich solle mich für einen ansehnlichen, für einen außerordentlich sagenhaften Lohn der verdammten Brennnesseln bei Gericht annehmen. Also habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin mit frisch gedengelter und geschliffener Sichel dem wuchernden Sauzeug zu Leibe gerückt. Und jetzt will ich verflucht noch eins meinen gerechten Lohn.
Du Nichtsnutz!
Ich hab doch nur helfen wollen, verhindern wollen, dass der Mörder sich aus dem Staub macht.
Was? Du Sausack, du hast mir einen verdammten Haufen Geld versprochen. Den müsste ich bloß hier oben abholen. Ich lass mich nicht verarschen!
Aua! Muss doch richtig wehtun!
Der Mann hier ist ein Fall für den Kerker!
Mein Gott, auch der Vater bekommt eine ansehnliche Ration
ab! Er hat den Druckerbell auf dem Gewissen!
Ist doch nicht mehr der Jüngste!
Meine Ermittlungen eindeutig ergeben! Überführt durch gründliche Nachforschung! Fehlt nur noch das Geständnis und dafür seid ihr zuständig, Burger!
Ach, Fritz. Die Revolution. In Jena habe ich begriffen.
Ja, also ist der Prozess doch nicht spurlos an dir vorübergegangen.
Naja, nun. Hochverrat. Kein Pappenstiel.
Trotzdem, die Hoffnung, Isaac. Die Revolution ist die Hoffnung.
Keine Illusion, sie ist endlich ein. Da ist rein gar nichts mehr von übrig. Von wegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mordgier ist das. Die reine Mordgier.
Du bist eingeknickt.
Wenn diese Wütenden und Brandschatzenden, diese völlig entfesselten Horden, wenn die das sind, was von der Revolution geblieben ist, dann kann man da einfach nicht mehr mitziehen.
Wir sind harmlos, Isaac. Wir sind schwach geworden. Butterweich.
Mario! Mario! Meister! Meister! Da ist was Schlimmes! Der Mariusmeister, bitte kommt!
Mit dem Sehen weiß ich natürlich, das ist so eine Sache beim Meister. Fast blind. Aber er kommt angetapst. Natürlich kennt er mich, weiß, dass ich die Tochter von Richter Heckle bin und dass Marius da als Handwerksbursche nicht mithalten kann. Trotzdem, den Segen des Schlossermeisters haben wir. Was uns natürlich wenig nützt. Wie der Meister sich jedenfalls runterbeugt, spürt er sofort, dass das Eisen noch heiß ist. Und wenn er auch fast nichts mehr sieht, so erkennt er doch auf den ersten Blick, ihr passt was nicht.
Er hat ja noch seine Schmiedeschürze an. Einfach so aus der Arbeit gerissen.
Der dritte Mord.
Wer sucht, der findet.
Ein Lappen, richtig?
Ja, und was für einer? Den hat der Meuchelmörder benutzt, um das glühende Eisen anpacken zu können, als er es meinem Gesellen zwischen die Rippen... Vierkanteisen, sorgsam angespitzt, nadelspitz. Da hat wer richtig geschuftet, die Kanten gefeilt, die Spitze poliert, einer, der was vom Handwerk versteht.
Ein wunderbarer Mensch, der Junge. Ich habe in ihm stets eine große Zukunft, ein herrliches Talent schimmern sehen, das nun vergeudet und vertan ins Grab der Ewigkeit geworfen wird. Nicht zuletzt eine großartige, mitmenschliche Gabe, die auch dazu geführt hat, dass er sich mit einigem Eifer und beachtlichem Erfolg an diversen polizeilichen Ermittlungen beteiligt hat. Wer kann ein so junges Gedeihen mit Stumpf und Stiel ausreißen wollen?
Da hört man's. Er mag ihn, der Vater. War auf seiner Seite. Natürlich. Auch wenn er ihn streng anging. Und jetzt? Jetzt wirft er sich ein schnelles Kreuzzeichen über die Brust. Und die anderen Anwesenden tun's ihm gleich. Bloß ich nicht.
Sakrament in einer Schlosserwerkstatt. Mein Fräulein Tochter in absolut beschämendem Zustand. Solltest du nicht der Mutter in der Küche zur Hand gehen? Stattdessen vor aller Öffentlichkeit rumheulen. Überhaupt, was geht dich dieser blondgelockte Hungerleider an?
Hat Marius, mein trostlos Liebster, hat tatsächlich noch einen ganzen Stapel von Gedichten in der Tasche gehabt. Alle für mich aus dem Turm geschmuggelt. Eins schöner als das andere. Fast ein Trost. Ein schwacher. Aber da ist was falsch. Das sind doch keine Verse, das ist wieder so ein Brief. Verehrungswürdigste Frau Mutter, nehmen Sie vorlieb mit dem wenigen, das ich Ihnen schreiben kann. Ich schließe den Brief schon wieder und nenne mich Ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin. Wahrhaftig keine Glanzleistung für einen Dichter. Aber hier, das ist ein Gedicht, ein richtiges. Ich hasse mich. Es ist ein ekles Ding, das Menschenherz so kindisch schwach, so stolz und doch so hämisch wieder. Weg, ich hasse mich. So schwärmerisch, wenn es des Dichters Flamme wärmt und ha, so stolz, so kalt, so fromm, wenn uns des Lebens Sturm den Nacken beugt. Hey, und wo bleibt die Liebe? Das Schöne. Verse als pure Selbstquälerei.
Seid ihr wohl nicht mehr ganz bei Trost, mich hier so lange unten einzufärschen wie eine räudige Sau? Seit Tagen! Sofort den Richter, einen Anwalt, wen der mich hier rausholt. Sonst besorg ich das Raushauen.
Zack, ein Kantholz in den Kniekehlen. Knut Köhler sackt weg. Tut schon beim Zuschauen weh, wo ich hier durchs Fenster linse.
Kennt ihr das hier?
Gib mir mein Nachtuch her.
So, hätten wir das schon mal. Döbel, notieren. Delinquent identifiziert Schnupftuch als sein Eigentum. Und die ganzen schwarzen Flecken da?
Nasenbluten.
In der Druckerei Bell. Kann das sein?
Das war ewig her.
Und was will ein Bauernlümmel in einer Druckerei?
Au, 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 au. Hat mich mein Bauer Schlenzers Josef hingeschickt. Also, Schlenzers Tochter. Wenn ihr wüsstet, wie schön die ist. Die hat, also naja, jedenfalls sie dichtet. Und da wollte ich ihr ein Album mit ihren Gedichten und Zeugs.
Und dann, wie kommt euer Nastuch mit eurem schwarzen Blut befleckt vor die Tür der Druckerei?
Au! Muss es im Vorbeigehen, wie man halt sein Rotztuch verliert.
Und den Stocherkantoten, den habt ihr auch im Vorbeigehen?
Nee, das könnt ihr nicht machen. Mir auch noch den in die Schuhe schieben? Nee, Nee. Das ist doch der, von dem ich mein Geld kriege. Mieses Geschäft. Wenn ich den über den Jordan schicken täte, das...
Wenn ihr hier vor Gott Ross und Reiter nennt, dann wird es weniger euch als eben jenen ans Fell gehen. Wer hat euch bezahlt?
Dieser Geldmacher aus Frankfurt, sag ich doch. So ein Hochkaräter, direkt. Ich weiß nicht, von was für ein Geld aus. Gotthard mit Namen oder so, glaube ich.
Dübel, habt ihr das im Protokoll? Und dann, Köhler, wollen Gott und alle Heiligen noch wissen, worin genau euer Auftrag bestand, den dieser Goldesel Gotthard mit Namen oder so euch so teuer bezahlt hat?
Denkzettel verpassen.
Was für ein Denkzettel denn?
Na, dass er nicht auf die Idee kommt, tatsächlich irgendwas für ein Geschreibsel von diesem durchgedrehten Holunder zu drucken. Dass er den Auftrag von diesem Verleger nicht annimmt. Bloß so einen kleinen Schuss vor den Bug. Und so war es ja dann auch. Mehr war es ja überhaupt nicht. Der Rest, das war ein Unfall.
Tragisch und unbeabsichtigt.
Aber ganz und gar.
Nimmer beugt vom Übermut belogen sich die freie Seele grauem Wahn. Von der Muße zarter Hand erzogen, schmiegt sie kühn an Göttlichkeit sich an.
Welcher graue Wahn, welcher freien Seele?
Ich, Isaac, mir wird so im Kopf diese Spirale.
Du bist immer, aber auch wirklich immer auf der Flucht.
Ich hab nebenher einen traurigen Ansatz von Roheit, dass ich oft in Wut gerate, ohne zu wissen, warum.
Fritz!
Ich, mein werter Herr, bin nicht mehr von demselben Namen. Ich muss zurück in meinen Turm. Ich hab keine Kraft, da ist was in mir, ist da was, das hat mich so in den Krallen. Etwas, das mich rumreißt.
Fritz, wie ernst soll ich dich nehmen?
Ich glaub mir das doch auch nicht. Und meinen Wahnsinn auch nicht.
Täuschend echt. Wahrhaftig. Muss man dir lassen, alter Junge. Und das eben glaub ich dir auch nicht, dass du das nur spielst.
Das Sturmgewitter im Schädel, das braust los, wann es will.
Also, wir waren beim Stocherkahn-Mord.
Also waren wir das?
Ja.
Suzette Gontard, der war, du weißt es, aus kaltem Granit gefertigt. Der hatte ein Herz und der hatte kein Herz. Für ihn war die Ehe ein Geschäft. Je mehr Rosse der Mensch vor sich vorausspannt, je mehr der Mensch sich in Gold und Silber steckt, umso tiefer hat er sich ein Grab gegraben. Gontard hatte Suzette mit mechanischem Eifer im Sinne der Erfolgskrönung des Ehehandels 4 Kinder in den Bauch gepflanzt.
Hey. Deine Wut in Ehren, aber...
4 Kinder, 4 Investitionsobjekte. Die dann über Kost und Logis hinaus noch weitere Kapitalaufwendungen erforderten. Zum verflixten Beispiel, einen Hofmeister. Dumm nur, dass ein Mensch kam und nicht eine Gliederpuppe mit Brillengestell auf der Nase und Rute in der Hand. Dabei wusste er doch, dass er sich mit mir einen Dichter ins Haus holt. Und er hätte ahnen können, dass Dichter sich auf das verstehen, was sie Tag für Tag und Vers für Vers besingen. Und darf sich nicht wundern, wenn er über Jahre seine schöne, seine intelligente, seine zu wahrer Gefühlstiefe fähige Frau vertrocknen lässt. Sie war eben mehr als nur ein Posten auf dem Konto.
Aber das alles heißt nicht, dass der, der ihn auf diesem verfluchten Stocherkahn rücklings abgestochen hat, dass der völlig unbehelligt durch die Gegend rennen darf. Wer also, Fritz? Wer hat die Fäden gezogen? Du? Oder Suzette? So, alter Freund. Jetzt mal ohne cholerische, lyrische, melancholische Anfälle. Ich sag dir, was mit Suzette war. Sie wollte dich auf jeden Fall verschonen. Wollte dich weit genug von ihr wegbringen. 5 Jahre Abstand. Hat den Auftrag vergeben und die Ausführung 5 Jahre später anberaumt.
Nein, nein. Da gab es keine Frist. Eher im Gegenteil. Sie wollte doch sicher sein, dass ihr Göttergatte nicht zwischenzeitlich dazu kommt, eines natürlichen Todes zu sterben. Es musste alles so schnell wie möglich vonstatten gehen. Aber da kam ihr der eigene Tod dazwischen.
Und der Bursche? Der Bursche, der den Auftrag angenommen hat, hat von ihrem Tod nichts erfahren.
Wie denn? Er war mit der Angst vor der eigenen Courage beschäftigt, wollte die beste aller denkbaren Situationen, den 100%ig sicheren Hinterhalt auskundschaften. Wollte Contat auf jeden Fall unterwegs erwischen, auf Reisen, nicht in Frankfurt. Und jetzt, hier in Tübingen, da schienen ihm die Sterne günstig...
Woher, Fritz? Weißt du und wusstest du das alles? In deiner Einsiedelei im Elfenbeinturm, woher?
Helena! Was versteckst du da hinterm Rücken, Fräulein? Sakrament! Stell die schwachsinnige Flennerei ein! Also, was hast du in der Hand?
Das ist sein Abschiedsbrief. Du kannst die Suche nach seinen Mördern einstellen.
Der Schlosserbengel hat selbst... Ja, weshalb? Der Trottel! Helena, ist es zum Äußersten gekommen? Sag's mir. Jetzt!
Ja, jawohl. Aha.
Du hast Ja gesagt. Habe ich das richtig gehört? Du versuchst nicht mal drum herum zu reden.
Aber es fällt mir nichts ein.
Sag was!
Partout nicht. Ihm auch nicht. Außer den nächsten Ohrfeigen.
Was hast du dir dabei gedacht?
Bei sowas denkt man nicht.
Ach, das Leben ist keine Perlenkette aus Glückssternchen. Das Leben beinhaltet gewisse Erfordernisse, denen man sich stellt. Wie ein Mann.
Das hat er doch. Ja. Genau das. Er hat alles versucht. Alles. Um dir zu zeigen, dass er zu was taugt. Auch wenn er bloß Schlosser ist und du hast ihn zum Teufel gejagt. Und gelandet ist er im Himmel.
Oh, ich habe Kopfschmerzen, rasende Kopfschmerzen. Dein Erfolg, Helena.
Trüb ist's heut, es schlummern die Gänge und die Gassen. Und fast will mir scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit.
Der Herr Hölderlin, einen guten Tag auch.
Von Sinclair starrt die beiden abwechselnd an. Genau wie ich. Sitze völlig zerknirscht auf der Brunnenmauer. Und plötzlich aus trübem Himmel...
Der Isaac von Sinclair, guter Freund aus alten Tagen. Und Spreuer, Verlagsgehilfe des Herrn Mo.
Ah, angenehm.
Der Herr Hölderlin, müsst ihr wissen, hat sich bei Direktor Moore für mich eingesetzt, hat mir diese wunderbare Arbeit verschafft. So sei er ein weiteres Mal meines großen Dankes vergewissert.
Ja, ist ja gut. Und jetzt gehabt euch wohl.
Hey, wieso ist Hölderlin so puterrot angelaufen? Während Spreuer redet und nochmal die ganze Geschichte vom traurigen Tod des Druckers Bell auspackt.
Genug.
Wieso? Es ist doch interessant.
Und außerdem wollte ich euch, Herr Hölderlin, nur kurz sagen, dass man mir, was die andere Sache angeht, rechtzeitig Vollzug gemeldet hat. Dass die Verabredung also eingehalten wurde. Eine Weile her zugegeben, aber...
Schweig er stille, ein für alle Mal.
Man hatte mir unmittelbar danach Vollzug gemeldet. Aber ich bin beim besten Willen nicht dazu gekommen, euch die frohe Kunde weiterzugeben. Herr Hölderlin, entschuldigt, ich habe alle Hände voll zu tun im Verlag. Aber wahrscheinlich wisst ihr ja längst von der nun wahrhaftig schon einige Zeit zurückliegenden Vollstreckung und habt sie gebührend feiern können.
Oh,
Hölderlin sackt zusammen, als hätte ihm wer ins Knie geschossen. Wieso, verdammt? Rollt sich auf dem Straßenpflaster ein, wie eine Wegschnecke unter der Stiefelsohle. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus.
Hatte schon lange den Verdacht, Fritz, dass du beteiligt warst. Du hast deine Nebenbuhler ans Messer geliefert. Und jetzt weiß ich auch, mit wessen Hilfe. Hast also den Famulus des Verlegers einen Kassiber an Susettes Auftragsmörder überbringen lassen, aus dem hervorging, dass Gontar regelmäßig zu früher Morgenstunde im Stocherkahn zu finden ist. Du, Friedrich Hölderlin, hast dich zum Dritten im Mordkomplott gemacht, indem du Spreuer als Brieftaube eingesetzt hast. Bist du entschieden mehr als bloß ein Mitwisser. Und spätestens im Augenblick der Mordtat oder doch kurz davor hättest du diese verhindern können. Hättest bloß aus dem Turmfenster rufen müssen, um Gontar zu warnen.
Hey, so Abwege passen nicht in so einen Dichterkopf. Überhaupt gar nicht. Was weiß ich? Keine Ahnung, ob hier überhaupt irgendwas stimmt.
Der arme Dichter, mein Gott!
Ihr seid genauso verrückt. So helft ihm doch. Geht um Leben und Tod, der ringt um sein letztes Quäntchen Verstand und ihr lacht.
Isaac von Sinclair belässt es dabei. Und ich spring von der Brunnenmauer. Komm ein paar Schritte näher.
Hölderlins Heimsuchung von Ulrich Land. Hölderlin, Jens Harzer. Richter Heckle, Bernd Kuschmann. Helena, Mareike Hein. Marius, Niklas Dräger. Gendarm Burger, Rainer Hohmann. Isaac von Sinclair, Steffen Räuber. In weiteren Rollen Wolfgang Rüther, David Formweg, Thorsten Peter Schnick, Dagmar Geppert und Ulrich Land. Technische Realisation Gertrud Glosemeier, Daniel Dietmann und Barbara Göbel. Regieassistenz Tim Müller. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach.